SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Ersungenes Glück, so lautet der Titel der Autobiografie von Edda Moser, der großen Mozart-Sängerin, deren Aufnahme der Arie der Königin der Nacht seit 1977 auf einer goldenen Schallplatte mit der Raumsonde Voyager 2 im Universum auf Menschheitsmission unterwegs ist. Im zurückblickenden Gespräch empfindet Edda Moser ihren künstlerischen Weg tatsächlich als großes Glück, dass sie mit Karajan, Henze, Fischer-Dieskau, Pavarotti, Domingo, Savalisch, um nur einige zu nennen, zusammenbrachte. Im Gespräch erzählt die bei Bonn lebende Grande Dame von den demütigen und bescheidenen Anfängen ihrer Karriere. Erinnerungen an die Salzburger Festspiele, die vielen Jahre an der Met in New York, glanzvolle Auftritte kommen zur Sprache und auch die Frage, was denn Glück für Edda Moser überhaupt bedeutet. Am Mikrofon ist Roland Kunz. Und zu Beginn singt Edda Moser Mozart. Tutte nel cor vi sento aus Idomeneo. Die Staatskapelle Dresden wird geleitet von Hans Schmidt-Isserstedt.
Edda Moser, ich komme ganz zu Beginn mal auf den schönen Titel Ihres Buches Ersungenes Glück zu sprechen. Da stecken zwei Welten drin. Zum einen das Glück, das ist selbstverständlich oder auch nicht selbstverständlich, aber zum anderen auch der Aspekt des Ersungenen, des Erarbeiteten, des Wegs. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht zunächst das Glück. Vielleicht können Sie das ganz kurz umreißen, was dieses Glück für Sie bedeutet hat.
Glück ist der Augenblick, wo man sich nichts mehr wünscht und sich vor nichts mehr fürchtet. Und jeder kann sich vorstellen, wie selten das vorkommt. Aber die Momente gibt es im Leben und wenn man über diese beiden Begriffe nachdenkt, kommt man drauf, habe ich mal Glück gehabt. Ein Augenblick, wo man sich nichts mehr wünscht und sich nichts mehr fürchtet. Das ist der Moment des Glücks.
Nun war dieses Glück Ihnen ja gar nicht so in die Wiege gelegt, glaube ich, auch dieses sängerische Glück. Sie waren ziemlich krank als Kind, Sie hatten Asthma, Sie haben damit zuerst mal umgehen müssen und Ihr Elternhaus war musikalisch, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber wie haben Sie das mit dem Asthma überhaupt überwunden? Das würde mich interessieren. Hat das auch was mit Weimar zu tun gehabt später?
Ja, ich bin ja in den allerletzten Kriegstagen geboren und habe die Entsetzlichkeit eines brennenden Berlins einfach mit als kleines Kind erlebt. Das Pfeifen, das Heulen, das Jammern des Lichtes oder des Feuers, das einem so hell war und so lockte. Und wir hatten ein kleines Haus in der Nähe von Potsdam, wo meine Eltern uns, wo wir wohnten, da in der Potsdam-Babelsberg-Filmstadt. Und hinter uns war irgendeine Fabrik und die wurde eines Nachts eben bombardiert und das ganze Fabriksgebäude brannte lichterloh. Und ich als kleines Kind schaute nur mit Entsetzen, weil das Feuer heulte. Und damit bin ich einfach erstmal aufgewachsen und merkte plötzlich, dass ich vor lauter Angst und Schreck nicht mehr atmen konnte. Und dann habe ich eben richtiges, schweres Bronchialasthma bekommen, was eben seelisch erklärbar ist. Jeder Psychologe könnte das erklären. Und dann war ich eben am Sterben. Und dann hat meine Mutter mich nachts einfach nur im Bett an ihr Herz gehalten. Und ich hatte mit ihrem Odem und mit ihrer Wärme, hat sie sich, wir waren ja bitterarm alle damals, und hat mich mit ihrer Wärme einfach am Leben gehalten. Und dann hatte man ihr gesagt, es hilft, wenn man in einem Rettich ein Loch macht und in dieses Loch Zucker reintut. Dann entwickelt sich ein Saft, den hat sie mir dann tropfenweise eingeflößt. Und damit konnte ich dann eben langsam wieder atmen. Und dann wurde mein Vater eines Tages eben nach Weimar berufen, an die Franz-Liszt-Universität, und hat dort eben Musikgeschichte gelehrt. Und die Eltern haben mich dann dort in Weimar in das große Staatstheater in den Ballettunterricht geschickt, weil ich mich sehr gern bewegt habe und so weiter. Und die Luft, die wunderbare Luft des Thüringer Waldes und das Tanzen und dieses endlich ohne Angst sein allmählich, hat mich dann, sagen wir mal, so weit gebracht, dass ich atmen konnte. Aber das Asthma kommt mitunter wieder. Aber vor allen Dingen, da ich ja nur als Sängerin eben über den Atem eben wirklich herrschen muss, habe ich solche langen Atemphrasen singen können. Sich
Tief im Herzen aus den spanischen Liebesliedern Opus 138 von Robert Schumann. Edda Moser sang hier, am Klavier begleitet von Erik Werber.
Genau dieses Wissen um diesen Atem, und das gehört ja zu dem Weg dazu, zu dem Ersungenen.
Ja.
Und sie blieben ja nicht in Weimar. Das hat ja recht schnell ein Ende gefunden. Ja, es ging ja dann wieder nach Berlin, ne?
Ja,
oder?
Ging nach, Vater wurde dann nach Berlin gerufen, um für Direktor des Konservatoriums zu werden und so. Und dann ging ich nach Berlin. Aber ich hatte natürlich nur Blut geleckt mit dem Tanzen und so. Und dann war ich aber leider Gottes zu groß. Und war für Ballett war ganz ausgeschlossen. Ich meine, kein Mensch konnte mich heben. Also das muss man ja, eine Tänzerin darf nicht größer als höchstens 1,68 sein. Und ich war wesentlich größer. Und dann bin ich zu Mary Wiegmann gegangen, um Ausdruckstanz zu studieren, weil ich immer irgendwie diese Schnapsidee hatte, ich wollte tanzen, aber ich war dann viel zu schwer. Und einfach, meine Knochen sind schwer und ich bin groß. Und eben da kam dann irgendwann mal die Idee des Singens. Aber eigentlich wollte ich eben, die Bewegung war für mich einfach Ausdruck. Und das habe ich nachher natürlich auf der Bühne wunderbar gebrauchen können. Und habe dann also meine Regisseure entzückt, weil die mich also drehen und biegen und was konnten, wie eine Weidenrute. Ich habe alles machen können, weil ich eben immer weiter trainiert habe in irgendeiner Form. Aber und wie wir Hoffmanns Erzählungen gemacht haben bei den Salzburger Festspielen mit dem Jean-Pierre Ponel, der konnte mit mir machen, was er wollte. Ich konnte alles machen und war so biegsam und so gespenstische Sachen konnte ich dann tun und lassen und so weiter. Und das hat mit dem Ballett geholfen eben.
Aber Sie haben eben gesagt, und irgendwann kam die Idee des Singens. Was war das für ein Schlüsselerlebnis? Hat das was mit Ihrem Vater zu tun oder mit der Umgebung?
Ja, natürlich.
Fischer-Dieskau hat ja in der Nähe gewohnt, ne?
Ja, naja, ich war ja so, mein Vater war ja auch Sänger und hat nur Oratorium gesungen und Lied, also keine Oper. Und dann weiß ich, wenn mein Vater eben seine Partien einstudiert hatte oder die Lieder studierte, wurde also Ettchen unter den Flügel geparkt und dann habe ich da gesessen 3-4 Stunden und war nicht wegzukriegen, weil mich das interessiert hat. Und so, und ich habe also als ganz kleines Kind eben dann schon, weiß ich, die beiden Grenadiere gekonnt und so weiter, weil Vater das geübt hat. Ein Kind nimmt ja schnell auf, nicht, und so weiter. Und das war dann Erlkönig. Also das saß bei mir mit, als ich 3 war, konnte ich das schon. Nicht einfach, weil es, ich zog dann immer Mutters Schuhe an, die also dann wie, also wie 2 Kähne um mich herum schlotterten. Aber die haben alle gesagt, Ettchen geht zum Theater. Und dann kam der Stimmbruch mit 17 und da haben die Eltern mich dann zu Frau Helene Schlussnuss geschickt, weil sie die kannten, die Frau von Heinrich Schlussnuss. Und da habe ich dann singen angefangen mit ein paar Übungen. Dann habe ich aber gesehen, dass die Frau nicht fleißig genug war. Und da bin ich weggegangen und habe dann lange nach dem Lehrer gesucht und endlich eine Lehrerin gefunden. Und die hat mir dann das gewisse Etwas beigebracht.
Oh,
Christoph Willibald Gluck. Edda Moser sang mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Peter Schneider Rezitativ und Arie der Iphigenie aus dem zweiten Akt der Oper Iphigenie Antoride. Gerti König war es, die Edda Moser das entscheidende Rüstzeug mit auf den Weg gegeben hat.
Ja, Gerti König hat auch nur ein oder zwei Schüler gehabt. Die waren alle nicht fleißig. Das, was ich unter Fleiß verstehe, das haben die Lehrer alle nicht gehabt. Die waren alle.
Was verstehen Sie unter Fleiß?
Dass sie eben dann zu sagen, das ist ja wunderbar, haben sie zu mir gesagt. Also Ettchen, wunderbar. Da habe ich gesagt, das ist doch noch lange nicht richtig. Ich habe natürlich immer die großen Sänger in Berlin gehört, die, weiß ich, Pilar Lorenger oder Elisabeth Grümmer und die großen, Gladys Kuchter. Da habe ich gesagt, das ist, was ich will.
Nicht? Elisabeth Grümmer ist auch eine tolle Sängerin.
Ach, eine Begnadete, eine Heilige. Sie war eine Heilige.
Und, so ja, und was hat Gerti König Ihnen dann mit auf den Weg gegeben?
Einfach den technischen Sitz, die technische Arbeit, dass man Stimmen, Sitze wusste, wo sitzt der Ton? Oben, hinten im Hinterkopf. Da muss man den hinkriegen. Aber das geht nur durch Atem und durch Gelassenheit. Und man muss wissen, wo will ich hin? Und wenn man Huhu oder so ruft, sagt man, aha, da oben sitzt es. Das ist ein Sitz, den hat sie mir beigebracht. Und den Rest habe ich mir dann eben selber mit guten Repetitoren. Erika de Heer war hier in Köln dann meine Repetitorin, die jeden Ton, es gibt keinen Ton, der von ihr nicht kontrolliert worden ist.
Edda Moser, am Klavier begleitet von Erik Werber, sang hier Brahms »Es träumte mir«, Opus 57.
Ich muss doch noch fragen nach Fischer Dieskau, mit dem Sie auch später zusammengearbeitet haben. Aber der hat ja in der Nähe gewohnt. Und,
ja, Nachbarn, ja, das ist richtig.
Was hat das für einen Einfluss gehabt auf
also
Sie?
Also der Fischer Dieskau war sehr oft bei uns zu Hause, weil er von meinem Vater Informationen über Musiktheorie, Musikgeschichte und so weiter hat er von meinem Vater eben abgefragt und vieles. Mein Vater war selig, eben einen zu haben, dem er etwas erzählen konnte, der wirklich das ganze Zeug versteht. Nicht so ein blöder Student, der sagt, ach Gott, naja, lass ihn reden, sondern Fischer Dieskau hat das aufgesogen wie ein Schwamm. So, und dann machte Fischer Dieskau immer Abende. Der wohnte in der Lindenallee in Berlin und wir wohnten in der Hessenallee. Also wir waren 20 Minuten zu Fuß entfernt. Und Fischer Dieskau machte immer Abende, wo er über bestimmte musikalische Themen oder die Premiere, die er gerade gesungen hatte oder eine neue Schallplatte rauskam oder ein Buch oder was auch immer, hat er Abende veranstaltet, hat er seine Freunde eingeladen und da war ich auch dabei. Habe ich vieles gelernt. Ich habe ihn natürlich angebetet, um Gott, ich war ja nur ganz jung, ich war 16 oder 17 und ich habe immer nur gedacht, Gott, was ist das für ein toller Kerl und dass der so singen kann. Und ich war also halt wahnsinnig vor Verehrung für ihn oder eben auch die großen Sänger, wo ich immer dachte, ja, da will ich mal hin.
Der hat mich auch zum Gesang gebracht, muss ich sagen, mit seiner Art. Ist die Begeisterung bei Ihnen später geblieben, als Sie dann mit ihm zusammen gesungen haben?
Wenn wir zusammen gesungen haben, war das natürlich eine ganz andere Sache, weil wir dann auf gleicher Ebene waren. Und dann hatte man eine ganz andere, sagen wir mal, Öffnung von ihm empfangen. Er war dann heiter, er war ein vergnügter Kerl. Und wir haben dann zum Beispiel, Genoveva von Schumann aufgenommen und haben den ganzen Text verändert. Und dann gibt es köstliche Fotos, wo wir beide sitzen und die Dichtungen eben umwandeln. Weil, wie gesagt, das ist ein unerträgliches Deutsches, so geht das ja auch nicht. Und da haben wir dann also viele Sätze verändert, ohne die Handlung zu verändern. Aber wo der Fili eben sagte, ja, also das ist, also da müssen wir, nee, das ist nicht so gut, da machen wir was anderes. Und ich konnte ihm dann herrlich assistieren dabei, weil ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, immer eine blumige Sprache zu haben. Und bei uns zu Hause, wir wurden also so erzogen, wirklich gutes Deutsch zu sprechen, was mir in jeder Weise immer wieder geholfen hat. Und
kommt alle mit ins Schloss, denn dieser Tag, ein Festtag soll sein. Die Glocke läutet schon von fern und Priester sollen Messe singen, dem Hoher Abend unser Dank zu bringen.
Edda Moser, Sopran, Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton und das Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung von Kurt Masur mit diesem Duett Siegfried Genoveva aus Robert Schumanns Oper Genoveva.
Nun ja, jetzt kommen wir nochmal auf das ersungene Glück, den Weg, ja. Ich meine, Sie sind ja nicht direkt an die Met gekommen. Da war ja davor ja, zunächst ja, mal die große, da war ja zuerst mal die große Ochsentour über Würzburg, Hagen. Ja. Und Sie haben für 300 Mark am Anfang gesungen. Wenn Sie das kurz zusammenfassen.
Was heißt mit 300 Mark? Ich habe 50 Mark bekommen. Und zwar habe ich in Berlin, wo ich gar nichts zu tun hatte, da war ich auf dem Arbeitsamt, bin ich stempeln gegangen und da hieß es irgendwann mal, das Theater des Westens macht Frau Luna. Habe ich gedacht, also ich habe nichts zu tun, ich kriege da also Arbeitslosenunterstützung alle 14 Tage, 140 Mark. Und da musste ich die natürlich auch zu Hause abgeben, verständlicherweise, dass meine Eltern mich dann nun nicht so durchfüttern mussten. So, und dann habe ich gedacht, naja, versuche ich mal, gehe ich da mal hin. Und habe dann da also vorgesungen. Karl-Heinz Stracke hieß der Mann, ein fürchterliches Schlitzohr. Naja, und dann habe ich da vorgesungen und das war dann eben die erste Erfahrung überhaupt mit Bühne, wo ich das nicht mal Bühnenluft atmen konnte und so. Und dann war das aber vorbei und dann habe ich wieder nichts zu tun gehabt und dann habe ich gedacht, ist egal, dann gehe ich eben in den Chor, mal gucken, einfach immer wieder so. Weiß ich noch, wie ich dann nach Würzburg engagiert wurde und dann habe ich mich bei meinem Vater verabschiedet, wie ich so los war und er hat dann mich gesegnet, hat gesagt, mach unserem Namen Ehre. Das ist wahr, das war aber sehr ernst gemeint von meinem Vater. Und da habe ich auch gedacht, naja, muss meinem Namen Moser Ehre machen. So fing das dann also an. Naja, und dann bin ich eben erst nochmal nach Würzburg gegangen und war wirklich arm wie eine Kirchenmaus. Ich kriegte 140 Mark Monatsgehalt. Das muss man sich mal vorstellen. Da konnte ich mich nie satt essen. Da habe ich mit den am Abendtafel gegessen und wenn dann ein Viech im Essen war und da habe ich gesagt, hören Sie mal, hier ist ein Viech im Essen, haben wir gesagt, dann nehmen Sie es raus. So, da habe ich mit Huren und mit Polizisten und so haben wir alle an einem Tisch gesessen. Also das habe ich auch erlebt. Nicht? Und dann, wie gesagt, und dann bin ich dann von Würzburg nach Hagen gegangen, kriegte ich dann schon einen Solovertrag, kriegte dann schon schöne Solopartien, sozusagen Euridice, weiß ich noch, war meine erste Rolle. Und das war natürlich sehr schön. Und mit dem Amor und mit der Orfeo gesungen hat, mit denen war ich also bis zum Tode dieser Dame war ich befreundet und so. Also ich bin auch treu irgendwo dann. Und wenn ich den Weg dann gegangen bin und die anderen haben entweder aufgehört zu singen oder machten was anderes oder so. Und ich habe mit denen bis zum Schluss dann immer in Treue zusammengehalten. Denn wie ich da eben war, einsam und so weiter, haben die sich um mich gekümmert. Und
das, Sie hatten mehrere so Stationen in kleinen Zimmern und ja, sehr bescheiden.
Ganz bescheiden.
Wenn Sie darauf zurückblicken, wie wichtig war diese Zeit für Sie?
Die war, dass man eben einfach mal dankbar ist. Dass man sagt, wenn es an einem besser geht, dass man nicht vergisst, wie elend man dran war. Ich war elend dran, aber ich habe immer gedacht, da irgendwo da hinten ist die Wiener Staatsoper. Aber ich habe nie in dem Sinne an eine Karriere gedacht, sondern ich habe nur gedacht, ich möchte mit den Großen zusammen sein, die damals eben in Wien sangen wie Eberhard Wächter oder Gundula Janowitz oder so. Diese ganzen Leute habe ich ja damals eben so von Weitem angebetet und dann eines Tages war es dann soweit. Aber das wusste ich natürlich nicht, ob das jemals kommt.
Thank you.
SWR 2 zur Person Edda Moser. Sie sang hier noch einmal Schumann, er der herrlichste von allen, aus Frauenliebe und Leben, Opus 42. Am Klavier begleitete Erik Werber.
Und diese schöne Arie der Königin der Nacht, das war am Anfang in Dresden, zum Einstieg eher mal eine Katastrophe, erzählt, oder?
Das war furchtbar, das war in Dresden, da habe ich überhaupt erst mal gewusst, was auswendig singen ist. Das weiß man ja auch nicht so. Das war aber dann schon viel später. Ich habe dann wieder aufgehört und bin dann nach Berlin zu meiner Lehrerin zurück und habe gesagt, ich möchte die Königin der Nacht lernen. Und so, und die hat mir dann also das schon, diesen Griff da, wie gesagt, gezeigt, den ich heute meinen Studenten versuche beizugeben, wenn sie es überhaupt begreifen. Und habe dann nochmal neu richtig angefangen zu üben, habe dann also wieder kein Geld verdient und so. Und dann habe ich gedacht, es hat keinen Zweck, ich bin fürs Theater nicht geeignet. Habe beim Rias Kammerchor vorgesungen. Ich habe da vorgesungen, ja, schön. Und da kriegte ich eine Nachricht, dass ich aufgenommen worden bin als Extrachor im Rias Kammerchor in Berlin. Ja, und dann habe ich eben weiter eben immer wieder geübt, bis ich die Königin der Nacht eben mal konnte. Und dann hatte ich einen wunderbaren Manager kennengelernt, den Wittiko Adler von der Konzertdirektion Adler. Das waren viele Geschichten, die ich da dann erlebte, dass ich im Rias Kammerchor war es so, dass es bei mir eines Tages klingelte. Management vom Rias Kammerchor, sagen Sie, Fräulein Moser, bei uns ist ein großes Unglück passiert. Wir haben hier Judith von Honecker, wird hier gerade aufgeführt. Hatten Sie vergessen, eine sogenannte Klagende in der Judith, die da im Chor irgendwie ein Solo hatte, haben die mich angerufen und haben gesagt, ob ich das machen könnte. Da habe ich gesagt, ja, wann ist das denn? Ja, morgen. Wie morgen? Ja, morgen ist das Konzert. Sag ich, und die nächste Probe ist heute Abend um 5 in Berlin, in der Philharmonie, mit den Berliner Philharmonikern. Tja, gesagt, ich habe aber keine Noten, ich kenne das Stück nicht. Auch die Noten sind in 20 Minuten bei Ihnen. Dann brachten die mir in 20 Minuten die Noten von dieser Klagenden. Und dann habe ich mich an mein Klavier begeben, habe das gelernt und um 1 konnte ich die Partie. Und bin in die Probe gegangen, habe gesungen und in dieser Probe saß Hans-Werner Henze.
Also das war so ein Schlüsselerlebnis dann.
Das war
eine Gelenkstelle in Ihrem Leben, oder?
Das war der Moment meines Lebens, wo ich sagte, jetzt ist etwas aufgebrochen. Aber man muss für das Glück parat sein. Nicht sagen, also ich muss erst mal überlegen oder so, sondern man muss bereit sein und man muss sehr mutig sein.
Das ist Ihr berühmter Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Das war immer so in meinem Leben, wenn das Glück an die Tür klopft, aufmachen. Das ist ein wichtiger Satz, oder?
Das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich denke gar nicht nach. Und wenn das weiß ich, wie schwer und wie lang und wie hoch und wie tief ist, ich sage erst mal ja und dann wird man weitersehen. Und die waren, wie gesagt, ich habe das um 1 konnte ich es. Und dann abends war die Probe und Henze hat mich gehört. Das Konzert ging wunderbar, ist nichts passiert, habe mein Zeug tadellos gesungen. Dann rief 3 Tage später der Adler an und sagte, der Henze möchte Sie gerne kennenlernen. Der hat Sie gehört in dem Konzert und Ihre Stimme hat ihm gefallen, er möchte Sie gern kennenlernen. Tja, und da weiß ich noch, da war ich da auf dem Podium und Erik Werber, der berühmte Pianist, der alle großen Sänger der Welt begleitet hat, hatte einen Liederabend mit der Greta Streich oder so irgendwas. Und da hat eben der Adler ihn gefragt, ob er begleiten würde. Da seine junge Frau, die sollte hier was vorsingen und ob das ginge. Und dann hat er Werber gesagt, aber selbstverständlich gerne und so, naja. Und dann war der dann da auf dem Podium und ich kam dann da schlotternd raus. Und dann ging die Tür auf und dann kam Horst Buchholz rein. Der war mit dem Henze befreundet und
der schöne Horst Buchholz.
Schöne Buchholz. Und ich habe nur Buchholz gesehen und neben ihm ging also ein kleiner Mann da nebenher mit so einer Glatze und so, sehr, sehr freundliches Gesicht und so und sehr sinnlichen Mund, weiß ich noch. Sagte der dann zu mir, naja, ich bin Henze und was möchten Sie denn singen? Sag ich, naja, Königin der Nacht, naja, klar. Habe ich ihm vorgesungen und der Buchholz strahlt. Ich habe natürlich nur für Buchholz gesungen, ist ja wohl klar. So, und dann hat der Henze dann mich, kam dann auf das Podium und hat gesagt, passen Sie mal auf, ich möchte gerne in 3 Wochen in London, in 2 Kantaten von mir aufgeführt, möchten Sie die übernehmen? Ich habe gesagt, ja, hatte keine Ahnung, auf was ich mich einlasse.
Dem Glück die Tür aufmachen.
So, eben. Ich habe gesagt, ja, das tue ich gerne. Und dann habe ich eben die Noten mir gekauft und dann habe ich also 3 Wochen von morgens bis abends geübt. Es war am Anfang grauenhaft, scheußlich, unerträglich, schrecklich schwer. Und dann kam meine Mutter zu mir und sagte, wisst ihr was, Ätchen, das klingt sehr schön, was du da machst. Mach das mal, das klingt schön. Sag ich, was kann da schön klingen? Sagt sie, es klingt einfach, was du machst, klingt schön.
Edda Moser in einer Szene aus dem Oratorium Das Floß der Medusa von Hans-Werner Henze. Der Komponist selbst dirigierte in dieser Aufnahme aus dem Jahr 1968 das Sinfonieorchester des NDR.
War das eine neue Welt für Sie? War schon sehr zeitgenössisch. Also ja, diese ganzen Intervallsprünge, die ja wirklich nicht gewohnt sind, die man wahrscheinlich auch nicht einatmet.
Exakt, es war vor allen Dingen, da hatte ich eben dann auch wieder einmal aufgepasst in meiner Hochschule, wo ich eben bei meinem Vater im Konservatorium eben studiert habe. Da habe ich eine Lehrerin gehabt und die hat mir beigebracht, Sprünge zu singen, rauf und runter, übermäßige Quinte, verminderte Quarte und so weiter. Und dann habe ich mir in den Henze-Noten immer geschrieben, das ist eine übermäßige Quinte, das ist eine verminderte Terz und das ist, ich weiß nicht. Und so habe ich Schritt für Schritt für Schritt es so gelernt, bis es plötzlich anfing, eine Melodie zu sein.
Was war das für ein Typ, dieser Henze? Können Sie sich noch gut erinnern?
Oh, wahnsinnig gut. Och, Henze war in seiner Art letztendlich unnahbar und ein sehr einsamer Mann. Der hat eben viele Menschen gesucht, aber ich glaube, glücklich in dem Sinne, wie ich Glück empfinde, hat er nicht gehabt. Er lebte in seiner Musik und bestand eben aus einer ewigen Sehnsucht.
Und er hat mal über Sie gesagt, dass ihm so gut gefallen hätte, dass Sie so furchtlos gesungen hätten und ja, so furchtlos so gewesen seien. Ja, das würde mich nämlich interessieren. Wie wurden Sie denn so furchtlos? Sie haben an anderer Stelle auch in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie eigentlich eine sehr schüchterne Frau waren, ein sehr schüchternes Mädchen. Ja,
das bin ich.
Aber wie wird man denn irgendwann furchtlos?
Aus Unsicherheit, weil ich eben anhand von Lernen, ich habe gesagt, ich kann das sowieso nicht, ich muss also so gut üben, dass es fast automatisch kommt. Dass man nicht sagt, was kommt jetzt oder so, das gab's bei mir nicht. Auch bei Liederabenden oder so, wenn man, weiß ich, einen Liederabend mit 30 Liedern hat. Und ohne Souffleur muss man die, also heute singen sie ja alle vom Blatt, aber ich meine, wir haben damals in meiner Generation, kam es überhaupt nicht in Frage, mit Noten zu singen. Deshalb verachte ich diese Leute, die da heute auf die Bühne gehen und fünfmal so viel verdienen wie ich und singen alles vom Blatt. Die nehmen die Noten in die Hand. Das ist eine Unverschämtheit dem Publikum gegenüber. Das finde ich unmöglich, aber wir haben das damals eben, haben unsere Liederabende auswendig gelernt. Das heißt also, man musste so fleißig sein. Deshalb habe ich heute auch kein Erbarmen, wenn einer sagt, also das sei schwer oder das kann ich nicht auswendig oder so. So, selbstverständlich kann man es. Man kann alles auswendig lernen, alles.
Das heißt also, der Fleiß ist ein ganz wichtiges Element. Der Andreas Scholl, mein Kollege und Freund, der hat mal gesagt, 130% oder 140% muss man vorbereitet haben, um dann letztendlich 100% abliefern zu können. Sehen Sie auch so?
Absolut, genau so sehe ich. Es geht auch gar nicht anders. Wenn man absolute Spitze werden will, ist das Auswendigkönnen und das Beherrschen einfach die Grundvoraussetzung. Es geht ja immer ums Publikum. Wir singen doch für die Leute. Die Leute müssen wir umarmen. Das geht aber nicht, wenn man irgendwie, wie mit einem Hund, wenn man einem Hund zeigt, dass man Angst hat oder unsicher ist, fängt er an zu beißen. Und man muss rauskommen, wenn man auf die Bühne kommt und weiß, ich bin schön, die Lichter sind auf mich gerichtet und nun beginnt meine Botschaft. Und dann umarme ich die Menschen und das haben die Leute verstanden.
Wolfgang Amadeus Mozarts Agnus Dei aus der Krönungsmesse C-Dur Köchelverzeichnis 317, gesungen von Edda Moser Sopran, Nikolai Gedda Tenor, Dietrich Fischer-Dieskau Bariton und Chor- und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Eugen Jochum.
Worauf konnten Sie immer vertrauen, was Sie selbst anbelangt?
Ja, einfach. Erst war ich schön. Ich wusste, wenn ich rauskomme, ich habe nie bunte Kleider angezogen, immer einfarbig. Und habe eben, dass das Kleid nicht von dem eigentlichen Ereignis ablenkt, sondern dass man eben einen Ruhepol sozusagen darstellt und dann strahlt man. Aber man kann nicht strahlen, wenn man 50 verschiedene Fussel an sich hat oder Schmuck oder das ganze Gedönse, was man da macht. Alles nicht nötig. Meine Mutter hat mir immer schwarze Samtkleider genäht und mit denen bin ich raus. Ich habe auch mal ein goldenes Kleid gehabt oder so. Und ich sah immer wirklich gut aus, aber ich hatte einen ganz bestimmten Stil.
Und Sie hatten ein Schicksalskleid. Und das hängt mit drei Worten zusammen, die Ihr Vater gesagt hat. Du musst fahren.
Ja, das war meine Devise das ganze Leben lang. Das war wieder, damals Vater lag im Sterben. Ich hatte ein Vorsingen bei Karajan und meine Mutter war nicht da. Die war so erledigt von der Pflege. Die hat ja meinen Vater viele Jahre gepflegt, Tag und Nacht. Und war zu den Enkeln gefahren und mein Vater kriegte einen Schlaganfall. Und ich bin zu ihm ins Krankenhaus und ich kam also zu ihm und da hatte er einen Schlaganfall gehabt und habe ich gesagt, ach, wieso, was Vater Karajan vorsingen, das kann ich auch in einer anderen Zeit machen, ich bleib bei dir. Da sagte er dann, du musst fahren. Und hat seine Augen geschlossen und hat nie wieder gesprochen.
Seine letzten Worte?
Seine letzten Worte waren, du musst fahren. Denn er hatte schon die Lähmung im Gesicht und so, aber das hat er sich solche Intensität gehabt, dass er eben gesagt hat, das muss er noch sagen, ich muss zu diesem Karajan. Mein Vater hat viel mehr Hoffnungen in mich gesetzt, als ich gewusst habe. Ich habe von seinen Freunden nachher erfahren, was er gehofft hat, dass ich den Weg gehe. Das war schon sehr bewegend.
Das war eine Szene aus Richard Wagners Götterdämmerung. Frau Sonne sendet lichte Strahlen mit Edda Moser, Lieselotte Rebmann, Anna Reynolds und den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Herbert von Karajan, dem Edda Moser wohl nicht hätte begegnen können, hätte ihr Vater sie nicht noch auf dem Sterbebett dazu nachdrücklich ermutigt.
Du musst fahren. Das war dann die nächste Gelenkstelle. Ja. Denn Sie sind dann gefahren nach Salzburg und haben Karajan vorgesungen mit Ihrem Schicksalskleid. Da habe ich Sie eben unterbrochen, als Sie noch sagen wollten, dass Sie einen bestimmten Stil hatten in Ihrer Kleidung.
Ja, es war ein Stil, der eben heute vielleicht wiederkommt, diese sogenannte A-Form. Das war ein kurzes Kleid, was nach unten weit war und oben also so einen kleinen Rollkragen hatte ich, grün und weiß gemustert irgendwie. Damals war ich eben einfach... Ich war schnucklig, sagen wir mal so. Ich hatte immer meine großen Augen. Und dann haben die Leute immer gesagt, Gott, was haben Sie für eine schöne Augen? Ich dachte, Sie sollen sich um meine Stimme kümmern und nicht um meine Augen. Und so. Also das waren alles so nebenbei Sachen. Aber das Schicksalskleid habe ich immer angehabt. Auch wie ich an der Metropolitan-Oper vorgesungen habe, hatte ich das Kleid auch an.
Aber Karajan hat garantiert nicht nur nach Ihren Augen geguckt, sondern der hat garantiert...
Karajan Vorsingen war das Allerbeste.
Was hat er dann letztendlich an Ihnen so geschätzt? Und was haben Sie an ihm geschätzt? Sagen wir zuerst mal, was er an Ihnen geschätzt hat.
Ich glaube, ich meine, ich strahlte ja immer nicht. Und Karajan war damals, wie ich ihm vorgesungen habe, da war der ja noch wesentlich jünger. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich da vorgesungen habe und... Eben, das war das Fürchterliche. Ich wusste, mein Vater ist todkrank und bin dann aber trotzdem nach seinem Wunsch gemäß nach Salzburg gefahren und bin dann auf die Bühne und habe dann also da vorgesungen. Und dann kam der Karajan auf die Bühne und legte sich vor mir auf die Erde auf die Knie und machte ganz sich zu. Der sah aus wie ein Schuhkarton. Ich stand da natürlich wie vom Donner gerührt. Was er? Nein, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich war so erschrocken, dass ich gar nicht begreife. Dann stand er wieder auf und sagte, wissen Sie, so singen Sie. Jetzt lehnen Sie sich mal an den Flügel und dann machen wir nochmal. Und dann habe ich also dann nochmal gesungen und dann war das erledigt und ich wurde dann mitgenommen in die große neue Produktion vom Rheingold, habe da eine Rheintochter gesungen. Und das war nachher eben, wie Karajan mich dann mit an die Metropolitan Oper genommen hat, mit der Produktion. Da habe ich ihn dann angesprochen, mal irgendwann auf dem Flur und habe gesagt, Herr von Karajan, wissen Sie, ich meine, die Welgunde ist ja eine schöne Partie, kein Thema, aber da falle ich ja doch nur auf, wenn ich falsch singe. Ich würde so gerne eben hier vorsingen, damit vielleicht kann ich hier irgendwie auch mitmachen oder so. Und da hat der Karajan gesagt, trauen Sie sich das denn? Hat er gesagt, Herr von Karajan, wenn man mit Ihnen singt, dann fürchtet man weder Gott noch Teufel. Wenn man das, die Ehre hat, mit Ihnen singen zu dürfen. Dann brummelte er was und ging weiter. 2 Stunden später klingelt das Telefon bei mir im Hotel. Mr. Bing dran. Miss Moser, ich höre, Sie wollen mir vorsingen.
Der Chef von der Metropolitan.
So. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Das ist, ja, ich würde gerne. Er sagt, na, kommen Sie mal morgen. Und ich habe gedacht, vielleicht in 3 Jahren oder so irgendwas nicht. Und dann, ja, und dann habe ich wieder mein Kleid angezogen und bin dann, also ich hatte auch gar kein anderes Kleid, was mir einigermaßen stand. Und da bin ich dann in die Met, habe dann also da vorgesungen und das war's dann, ne?
Das war die Partie, man kann sagen die Paradepartie der Edda Moser, die Arie der Königin der Nacht aus Mozarts Zauberflöte mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper unter Leitung von Wolfgang Sawallisch.
Das war's dann. Richtig. Da kam wieder die Arie der Königin der Nacht, ich ja, kann mich erinnern.
Ja, wie ich dann die Königin der Nacht gesungen habe, ich wurde dann, bin da auch wieder, die Luzi Popp hatte an sich die Königin der Nacht damals eben zu singen dort. Und dann riefen sie mich, ich war einen Tag vorher aus Europa gelandet und dann lag ich da in meinem Bett und ödete mich. Und dann riefen sie an aus der Met, sagten, Miss Moser, Sie müssen sofort kommen, die Frau Popp hat eine Pilzvergiftung. Und wir haben öffentliche Generalprobe und wir haben keine Königin der Nacht. Würden Sie das machen? Ich sag, klar, sicher, konnte es ja nicht so. Bin ich also in die Met, haben sie mich dann also irgendwie fürchterlich, also ungewohnt geschminkt. Und sagten so, raus, Sie müssen auf die Bühne. Ich sagte, Moment, ich muss erst mal einsingen. So geht das ja auch nicht. Wir haben keine Zeit, raus. Die Bühne war offen, das war ja Chagall, Bühnenbild. Und dann musste ich da hinten so eine Hühnerleiter hochkrauchen und ich war überhaupt nicht eingesungen. Und dann habe ich alles, was ich stirb, ungeheuer, die ganze Geschichte mit den 3 Damen einfach so mitgesungen. Und so die Arie vom Tamino mitgesungen und dann ging es los. Nicht, da wurde ich dann von nach vorne gefahren, stand dann da und dachte, oh Gott, was jetzt? Nicht, und dann habe ich eben da dann meine Königin der Nacht gesungen. Mr. Bing und so, die kannte ich ja alle nicht, die habe ich beim Vorsingen ja nicht gesehen. Die hat mir ja einen 3-Jahres-Vertrag gegeben nach diesem Vorsingen da. Und dann wurde ich dann also wieder zurück aus Europa geholt. Und dann habe ich da eben das gesungen und dann bin ich wieder zurückgefahren und konnte dann da runterkrauchen, wenn dann endlich der Vorhang fiel. Und dann ging ich zu meiner Garderobe und da stand ein Herr, ein schöner Mann, ein eleganter mit einem ganz kahlen Kopf, schwarze Augen, ein wunderbarer Mensch. Und er sagte, na, Miss Moser, das ging ja gut. Sagte, ich bin Rudolf Bing, sagte er dann zu mir. Sag ich, ja gut, dass ich Sie treffe. Ich will Ihnen mal Folgendes sagen. Mir ist es heute ein Rätsel, aber hab gesagt, wissen Sie, ich brauche ein Loch im Vorhang, damit ich zu meinem Auftritt da reingehe, also auf meine Position, nicht, dass ich da 20 Minuten warte, das ist ja grauenvoll. Sagt er, gut, das machen wir. Allerdings kostet dieses Loch $86.000, das können Sie mir gerne bezahlen. Das ist handgemalt von Chagall. Mr. Bing, entschuldigen Sie, das wusste ich nicht. Also ja.
Das war diese berühmte Chagall-Inszenierung.
Naja, ja. Das muss ja entzückend, ich habe es ja leider nie gesehen, aber es muss wunderschön gewesen sein. Es ist ja ein richtiges Chagall-Bild, alles so mit diesen blauen Gestalten, die sich dann daneben bewegt haben. Also das war schon, heute ist alles gestohlen. Alles ist gestohlen worden, diese ganzen Bühnenbilder. Natürlich, das ist ja Chagall handgemalt. Der hat ja da auf der Leiter gestanden, ist selber gepinselt alles. Das waren die Zeiten damals, da gab es nicht dieses ganze Schickimicki, was sie heute alles machen mit digital und so. Nix, Mr. Chagall stand auf der Leiter und hat mit seinem Pinsel und seinen Farben hat er die Bühnenbilder von der Metropolitan Oper, von seiner Zauberflöte gemalt.
Der damals 80-Jährige.
War aber offensichtlich eben doch, ich habe ihn da leider nie kennengelernt und so, aber das war, ich glaube, die Premiere war, glaube ich, 65 oder sowas. Ich kam ja viel später. Aber das waren eben schon Geschichten, die mich schon irgendwo sehr nachdenklich gemacht haben, dass ich gedacht habe, welcher Gott hat mich hierher gebracht? Also das, aber es hat alles funktioniert. Es war ein Glück, aber nur durch das Singen.
Noch einmal Edda Moser in ihrer Leib- und Seele-Partie als Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Hier mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper unter Leitung von Wolfgang Sawallisch.
Ersungenes Glück.
Ersungenes.
Da sind wir wieder.
Immer wieder.
Wir gehen ja im Zeitraffer durch ihr Leben. Und wenn wir jetzt da mal den Fokus drauflegen, darf man das sagen? Fokus? Fokus ist ein lateinisches Wort, ne?
Ja, ja.
Spot dürfte ich jetzt nicht sagen, aber da kommen wir später noch drauf. Also, die Met. Da waren Sie ja dann doch 15 Jahre, immer wieder, 18. oder 18 Jahre. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen über diese Zeit. Wem sind Sie begegnet? Und was war Pavarotti, Domingo,
allen gesungen.
Die Birgit Nielsen war auch da.
Na was, und Birgit Nielsen, wunderbare Frau.
Was war das für eine Zeit? Vielleicht auch im Abgleich zu dem, was Sie heute so sehen?
Naja, also heute ist es ja eben, davon will ich eigentlich gar nicht so gerne reden, aber ich kann nur, natürlich reden wir darüber, nur es ist eben ein bitterer Geschmack. Aber ich hatte die Gnade, mit den größten Sängern des Jahrhunderts zu singen. Ob es eben Corelli war, Nikolai Gedda oder Eberhard Wächter und alle die ganz, ganz großen. Pavarotti, ein wunderbarer Mann. Mit all denen durfte ich da stehen. Aber wir haben uns gegenseitig alle angebetet, weil wir alle wussten, wir gehen aufs Schafott. Es gab keine Größenordnung oder irgendetwas. Natürlich, der Tenor war immer Maestro. Alle anderen wurden normal angeredet, aber der Tenor war immer Maestro.
Ja, wie war es dann letztendlich auch, ich nenne jetzt mal den Namen Pavarotti.
Ja.
War er dieser Mensch, den man später auch erlebt hat, als er mit all den unterschiedlichen Künstlern auch gesungen hat, auch den Popkünstlern, er war immer so offen, hatte ich den Eindruck.
Naja,
und für mich eine der ganz großen, überhaupt größten Stimmen. War das auch Ihr Eindruck?
Absolut. Ich meine, erstens mal, es war so, wenn wir, ist die Metropole, ist ja die Garderoben sind hinten, ist alle nebeneinander. Nicht? Und so. Und wir haben uns immer am Abend, wenn es losging, also wir trafen uns dann immer vorher, wenn die Maske dann gemacht wurde und so. Und dann kam der Pavarotti in meine Garderobe, küsste mich und so. Ich umarmte ihn und seine Epauletten von seinem Anzug waren absolut patschnass. So nervös war er, weil er die Verantwortung, dass sein Name nun wieder, also musste er dem Namen wieder gerecht werden. Und er war wirklich nass wie aus dem Wasser. Da habe ich gesagt, aha, so ist das. Da habe ich ihn verstanden. Aber er hat mich immer nach der Vorstellung, da hat er immer großes Abendessen gegeben in irgendeinem Restaurant, was da also in der Nähe von der Oper war und so. Und dann hat er immer eingeladen und das war immer sehr schön.
Oh,
Luciano Pavarotti, eine der größten Stimmen der Sängergeschichte, mit der Edda Moser an der Met zusammengearbeitet hat. Hier hörten wir ihn mit einer Arie des Rodolfo aus Puccinis Oper La Bohème mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Herbert von Karajan.
Ich komme da mal noch auf die Musik zu sprechen. Wo haben Sie denn am häufigsten Ja gesagt? Am liebsten bei Mozart? Oder können Sie das irgendwie einordnen?
Ich wurde einfach für Mozart diktiert. Aber ich hätte ja am liebsten doch letztendlich Wagner gesungen. Mhm. Nicht? Wagner war im Grunde genommen der meinen Emotionen am meisten entsprochen hat. Und ich habe ja in Berlin Center.
Wieso?
Ja, ich meine, der Mozart, das sind doch alles gekünstelte Figuren. Und alle Frauen bei Mozart, außer der Pamina, sind alles irgendwo nicht ganz normale Leute. Donna Anna oder die Königin der Nacht oder Entführung aus dem Serail und so weiter, die Konstanze. Das sind alles Leute, die im Grunde genommen nie triumphal ihrer Liebe leben können. Und wenn ich denke, dieses Unbedingte, was eine Sieglinde hat, was eine Isolde hat, was eine Senta hat, die wirklich bis zum Tode dazu stehen, das gibt's bei Mozart ja gar nicht. Das ist ja dauernd immer irgendwie ja, aber. Die Mozart-Gestalten, außer der Pamina, sind alle unedel. Es ist alles irgendwo, wenn man sich das mal überlegt, Elektra, Idomeneo oder so, das sind alles irgendwo nicht ganz normal. Die Anna hat dauernd Ärger mit ihrem erbärmlichen armen Don Ottavio und der Belmonte ist nicht in der Lage, meine anständige Entführung auf die Reihe zu kriegen. Also die sind alle irgendwo problematisch. Und bei Wagner, ob das Meistersinger-Evchen ist oder was es auch ist, die haben ihr Ziel und erreichen es, oder nicht? Oder ich meine, Così fan tutte, ist das nicht eine traurige Oper? Die Così ist die traurigste Oper, die je komponiert wurde. So unsäglich schrecklich ist es. Und wenn ich Così gesungen habe mit der besten Besetzung der Welt und ging dann, in Wien war das, wenn ich dann nach Hause ging, habe ich gedacht, was ist denn eigentlich passiert? Ist doch einfach grauenvoll, nicht? Die Untreue wird dort eben derartig praktiziert und so. Und das lag mir eigentlich gar nicht.
Edda Moser sang zuletzt mit dem Orchester der Bayerischen Staatsoper unter Leitung von Leopold Hager die Arie der Konstanze Martern aller Arten aus Mozarts Entführung aus dem Serail.
Wo haben Sie sich eigentlich am besten gefühlt? Ich meine jetzt nicht in der Partie, sondern am Ort oder in der Atmosphäre.
In Wien.
Gibt's das,
ja,
wo man sagen kann, das Publikum oder der Ort?
Ja, in Wien muss man erstmal, das sind so Stationen, da muss man sich erstmal durchkämpfen. Und wenn man dann im Laufe der Zeit zuverlässig ist und gut singt und schön ist und heiter ist und keinen Skandal macht, fangen sie an, einen zu lieben. Aber da muss man natürlich dann erst einmal durch einige, sagen wir mal, Kämpfe durch. Aber ich habe mich nicht kleinkriegen lassen und habe eben einfach mein Zeug gesungen. Und dann weiß ich noch, da war ja dieser unselige Marcel, der ja mal ein paar Jahre da die Wiener Staatsoper eben geleitet hat und wollte nur seine amerikanischen Sängerinnen, aber die Wiener wollten das nicht. Und der Marcel ist ja dann eben wirklich unter schlimmsten Bedingungen, dann haben sie ihn dann endlich wieder rausgeschmissen und dann kriegten die alten Leute, die dann, wie ich eben, die immer in Wien gesungen hatten, waren dann plötzlich wieder, haben sich ja viele Leute sind ja gestorben aus Kummer, weil Marcel ein solcher arroganter Mann war. Furchtbar. Und dann weiß ich noch, da kam ich hin zu dieser Salome. Ich wohnte im Sacher und ging dann über die Straße rüber und zur Bühne. Da standen eine ganze Menge Leute. Und ich wusste, der Domingo ist in der Stadt. Nicht? Und wenn Domingo in der Stadt war, dann standen sie da immer. Und ich wollte mich da vorbeischleichen. Und da sagte eine Frau, sie sind wieder da. Na, endlich. Wir haben hier alle auf sie gewartet. Sag ich, Sie haben auf mich gewartet? Ja, das sicher, jetzt waren Sie doch wieder da. Und das war also sehr schön, alle mit kleinen Geschenken, um mich willkommen zu heißen, habe ich gedacht, ich bin nach Hause gekommen. Aber danach habe ich dann aufgehört zu singen, weil ich gesagt habe, schöner wird's nicht.
Ja, das ist jetzt ein interessanter Moment.
Ja,
das ist ja Salome die gesungen. Nächste Gelenkstelle.
Ja, das war eben, wie ich Salome gesungen habe, habe ich gedacht, schöner wird's nicht.
Wann war das?
96.
Das war Ihre letzte
das
Partie?
Das war meine letzte Partie.
War das vorsätzlich, dass Sie gesagt haben,
ja,
ich singe jetzt das letzte Mal? Oder
kam
wie,
schon,
wie kam das?
Ich habe gesagt, wenn ich jetzt die Salome wirklich schön singe und es ist so, dann ist es, schöner geht nicht. Und es war viel schöner, als ich es gedacht hatte. Weil in eine Aufführung, wenn man dann eben nicht wiederholen kann und man geht dann durch und kann dann wirklich, Gott sei Lob und Dank, hat das Fernsehen ja aufgezeichnet, dadurch ist es da. Und da habe ich dann gesagt, schöner wird es nicht. Sei klug. Ich wollte nicht, dass man sagt, oh Gott, die singt noch immer. Ich wollte, dass sie sagen, schade, dass sie nicht mehr singt. Das war mein Ziel ein Leben lang, dass ich gesagt habe, ich möchte beenden, wenn es wirklich, wo man sagt, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Das habe ich auch. Und da habe ich gesagt, so, das war's.
SWR 2 zur Person Edda Moser. Die Sopranistin sang zuletzt das beliebte Vilja-Lied aus der lustigen Witwe von Franz Leha mit Chor des Bayerischen Rundfunks und Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Heinz Wallberg.
Wie ist der Moment des Abschieds von der Bühne, von dem Publikum, vom Reisen? Ist das eine Art Tod oder wie?
Ja, absolut. Fischer-Disco hat das wunderbar gesagt. Ja? Wie gesagt hat, ja, man stirbt zweimal. Man stirbt den echten Tod, den körperlichen Tod und wenn man die Bühne verlässt. Das ist der andere Tod und da hat er völlig recht. Das war auch wahr. Diese zwei, den anderen Tod erwarte ich noch, aber es war wie Tod. Nein, Tod ist schlimm, weil man ja seinen Tod überlebt. Man muss ja dann weiterleben und da habe ich eben dadurch, um diesem furchtbaren Abgrund nicht hineinzuschauen, habe ich das Festspiel der deutschen Sprache gegründet in Bad Lauchstädt, weil ich gesagt habe, ich muss eine Aufgabe, ich bin noch im Vollbesitz meiner Kräfte, also ich kann jetzt nicht da sitzen und warten, dass vielleicht Telefon klingelt oder irgendwas passiert. Und habe schon, während ich gesungen habe, noch das Festspiel der deutschen Sprache in Bad Lauchstädt gegründet. Und ich war mit Hans-Dietrich Genscher sehr befreundet und habe dem das mal so vorgetragen. Und da hat er zu mir gesagt, gehen Sie nach Bad Lauchstädt, da haben Sie alles, was Sie brauchen. Und er war aus Halle. Und er hat da bei dem Direktor da angerufen in Bad Lauchstädt und das war das Theater, was Goethe gebaut hat, als die Christiane Vulpius Weimar verlassen hat. Da hat sie, weil diese Spießer da in Weimar sie nicht anerkannt hatten als Goethes Frau, ist sie nach Lauchstädt zur Kur immer gefahren, so lange wie möglich. Und da ist Goethe dann auch hingekommen und da hat sie gesagt, die Schauspieler, die hier haben kein Theater. Da hat Goethe das Theater gebaut und in dem Theater habe ich mein Festspiel jetzt. Und das Festspiel ist nun schon 12 Jahre.
Das heißt, Sie kommen auch zurück zu Ihren Wurzeln. Sie haben ja eine Zeit lang über Goethes Haus gewohnt oder
so,
zumindest
genau,
mal in der Nähe. Ja?
Wir haben ja in Goethes Garten als Kinder gespielt. Goethe war für mich einer, ich wusste ja nicht als Kind, dass er tot ist. Also da war so ein alter Gärtner, der ist da mal rumgefuchtelt. Habe ich gedacht, das ist Goethe. Nicht? Und dann habe ich immer, unsere Mutter hat gesagt, wehe, klaut ihr da Birnen, haut euch Christiane mit dem Leuchter. Naja, aber dann gedacht, na, das kann man ja also nicht machen. Nicht? Also so lebte ich einfach, ich wusste ja nicht, dass Goethe tot war. Ich meine, der Gärtner, der da also rumkratzte mit seiner Harke, das war Goethe, habe ich immer gedacht. Nee, naja, so lebte man, das hat mich geprägt.
Thank you.
Johannes Brahms von Ewiger Liebe, Opus 43. Edda Moser sang mit ihrem langjährigen Rezital-Klavierpartner Erik Werber.
Also Frau Moser, Sie sind ja immer noch jung und Sie sind mittendrin in Ihrer Gegenwart.
Ja.
Haben Sie noch Ihre Studenten?
Ja.
Was geben Sie den jungen Leuten noch, egal ob sie jetzt Studenten sind oder nicht, was geben Sie den jungen Leuten mit auf den Weg?
Seid ihr selbst, seid ihr selber. Macht ihr nichts, was der andere macht. Seid eure eigene Persönlichkeit. Dadurch seid ihr interessant. Dieses Gleichmachen ist eben, dass die Leute nicht mehr interessant sind. Wo man sagt, Mensch, das ist ja was ganz Besonderes oder so. Man muss etwas Besonderes sein, denn man wird ja als ein Besonderes geboren. Und dann geht man in die Schule und dann muss alles gleich sein.
Ja, ich habe noch zwei Fragen. Die eine, wenn Sie so zurückblicken, wie gefährlich ist eigentlich die Bühne? Hat die Opernbühne letztendlich auch was mit einer Sucht zu tun?
Ja.
Nach dem Publikum, nach dem Erfolg, nach den Partien, nach der Musik, nach allem Möglichen. Was macht die Bühne mit einem und gibt es letztendlich auch Entzugserscheinungen, wenn man sie nicht mehr hat?
Bühne ist Selbstverwirklichung. Das würde ich so kurz, also als Satz denken. Bühne ist Selbstverwirklichung. Und wenn das wegfällt, dann ist man unendlich einsam. Aber man ist auch, wenn man auf der Bühne ist, einsam. Die Einsamkeit ist die Grundbedingung, diesen Beruf überhaupt zu ertragen. Und ich habe ganz bewusst eben meine Einsamkeit lieben gelernt.
Und die Entzugserscheinungen, gibt es die dann, wenn man das alles nicht mehr hat?
Naja, man ist verzweifelt. Vor allem, ich bin ja morgens, weil es vorbei war, alles das Singen, bin ich immer an mein Klavier gegangen. Und dann habe ich gedacht, du musst doch gar nicht mehr ans Klavier gehen. Diese ständige Erkenntnis, du musst nicht mehr üben, das war schrecklich.
Wenn Sie heute hier sitzen, gibt es noch den Moment, dass Sie sagen, wenn das Glück an die Tür klopft, aufmachen?
Aber ja.
Machen Sie noch auf?
Aber selbstverständlich mache ich auf. Aber sicher doch. Ich bin nicht verändert. Ich bin nur, sagen wir mal, kritisch geworden. Und so, und was sich jetzt zum Beispiel in Deutschland in der Politik abspielt oder so, kann ich nur verachten. Ich kann es nur verachten. Und ich sehe das eben, die Frau Merkel wird einsamer und einsamer, denn was zählt ist Leistung und was sich da hier abspielt, das sagt, das ist nicht mehr mein Land. Mein Land ist ganz woanders, nicht? Ich finde das alles nicht in Ordnung, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann nur so bleiben, wie ich bin.
Singen Sie noch ab und zu für sich oder wie?
Nein, nein, nein. Meine Stimme entspricht nicht mehr meinen Ansprüchen. Und warum soll ich das tun?
Ja.
Ich höre auch keine Platten an oder so etwas. Nee. Nein, nein, nur ich freue mich natürlich, wenn einer mal ankommt und sagt, ich habe wieder Ihre Königin der Nacht gehört oder so. Und dass eben meine Stimme im Raum ist und dass meine Stimme
Wo ist Voyager 2 jetzt?
Ja, hinter Mars, aber er sendet noch immer. Und ich meine, es wird über 1 Billion Jahre überleben, wo wir alle nicht mehr sind und wer weiß, ob es die Welt noch gibt.
Und dann drückt irgendwann jemand auf die goldene Platte und hört Edda Moser. Wie wunderbar. Männlein. Was ist das für ein Gefühl?
Naja, es ist eben einfach eine große Ehre. Und was in mein Hauptgefühl in meinem Leben ist, Dankbarkeit. Ich danke einfach. Immer.
SWR 2, das war zur Person Edda Moser im Gespräch mit der Sopranistin Varoland Kunz. Und zum Schluss hörten wir noch Laudate Dominum aus der Vespere Solennis de Confessore, Köchelverzeichnis 339 von Wolfgang Amadeus Mozart. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de und hier unter der Rubrik zur Person zu finden. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten und danach SWR 2 Lesenswert Magazin.